Findet die Präsentation schon mal statt?
Wunderbar.
Der weise Grieche Archimedes sagte einmal: Gib mir einen festen Punkt, auf dem ich stehen kann, und ich will die Welt aus den Angeln heben. Aber in der ganzen Welt gibt es diesen festen Punkt nicht. Denn es ist alles im Fluss, im Werden und Vergehen. Dieser feste Punkt muss außerhalb dieser sich wandelnden Welt liegen. Und es gibt überhaupt nichts Bleibendes. Man kommt ja fast nicht mehr mit, wie schnell sich alles verändert. Was gestern noch galt, ist heute schon überholt und morgen vergessen. Es gibt einen festen Punkt, einen sicheren Halt, der Fels im Meer der Zeit. Der eine feste Punkt ist der ewige Gott. Und diese Erfahrung hat der David schon in jungen Jahren gemacht. Und es bestätigte sich sein ganzes Leben hindurch. In aller Bewegung und Veränderung, in allem Wandel und Wechsel bleibt Gott. Er bleibt derselbe. Er bleibt der, auf den ich mich verlassen kann. In seiner Liebe, in seiner Treue, in seinem Erbarmen immer gleich und zuverlässig. Er ist die Konstante in meinem Leben. Seine Zusage gilt. Wer sich darauf einlässt, findet einen Standpunkt, den Standpunkt jenseits von Auf und Ab. Und David freut sich, diesen Gott zu kennen. Nicht nur dem Namen nach. Er weiß nicht nur etwas über ihn, sondern er kennt ihn. Ganz persönlich, ganz konkret. Er ist mit ihm auf Du. Ich gehöre zu dir. Du bist mein Hirte. Und in Psalm 18, den wir eben in der Lesung gehört haben, da schreibt und singt David von den Erfahrungen, die er mit diesem Gott gemacht hat. Psalm 18 ist eine testamentarische Verfügung, gedichtet, um seinen Nachfolgern, seinen Söhnen es weiterzugeben, ja, seinem ganzen Volk. Die Quintessenz seines Lebens ist, sich diesem Gott anzuvertrauen. Psalm 18 ist eine wunderbare Zusammenfassung des Lebens Davids mit allen Höhen und Tiefen. David hat viel Leid erlebt, viele Niederlagen, aber auch Siege. Sein Herz fließt über voll Dank im Rückblick auf die vielfältigen, wunderbaren Erfahrungen der Gnade Gottes in seinem Leben. Ich habe diese Predigt überschrieben, das Leben im Rückspiegel. Das Leben im Rückspiegel. Die Psalmen sind ja das Gesang- und Gebetsbuch der Bibel. Dieser Psalm besteht aus 51 Versen. Ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, ich will nicht alle 51 Verse betrachten. Ich greife mir die Rosinen raus. Der Psalm kommt zweimal in der Bibel vor. Das kommt auch nicht allzu oft vor. In 2. Samuel 22 ist er fast wörtlich nochmal abgedruckt. Neben dem Psalm 78, 89, 119 ist er der viertlängste Psalm. Hier mal eine Gliederung. 5 Strophen. Es fällt auf, dass die 1. Strophe und die 5. Strophe zum Thema Lobpreis hat. Also, David lobt Gott seinen Retter, die Verse 2 bis 4. In den Versen 5 bis 20 beschreibt er die Drangsal, die er durchgemacht hat. Die Verse 21 bis 29 werden in der dritten Strophe beschrieben. Er nennt die Ursachen der Rettung. Dann die Verse 30 bis 43. Er erkennt Gottes Hilfe in allen Siegen. Und in der fünften Strophe, wie gesagt, geht es wieder um Lobpreis. David lobt Gott, seinen Retter. Also den Rahmen dieses Psalmes bildet die Anbetung, bildet der Lobpreis. David, was David erlebt hat, das kann jeder erfahren, der Gott vertraut. Schon der Titel des Psalms ist außerordentlich lang. Der zweitlängste Titel neben Psalm 60 in den Psalmen. Und zwar heißt es dort ja, dem Chorleiter von dem Knecht des Herrn von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Ja, das Leben im Rückspiegel. Drei Punkte habe ich. Der erste Punkt, am Tiefpunkt. Am Tiefpunkt. Ich spreche eine Situation, eine Begebenheit aus dem Leben von David an, die man als ein, wenn nicht als den Tiefpunkt im Leben Davids bezeichnen kann. Ein Tiefpunkt, das ist ein Punkt, wo du gar nicht mehr weiter siehst. David ging es wie den Kartoffeln. Denen gehen die Augen auch erst auf, wenn sie im Dreck sind. David hat eine schwere Lebenssituation. David ist seit 16 Monaten auf der Flucht und ist in der Fremde. Er ist im Ausland. Er hat Krieg mit seinem Schwiegervater, mit Saul. Er musste fliehen und er ist ins Philisterland geflüchtet. Man geht davon aus, dass David in diesem Psalm auch zurückschaut auf diese Phase des Lebens. David befindet sich im Ausland, im Feindesland bei den Philistern. Ziklach war sein Aufenthaltsort. Und dieses Ziklach liegt, ich habe das hier umrandet, etwas oberhalb von Beersheba. David ist dort mit 600 Leuten, mit 600 Kriegern, Freunden und deren Familien. Er ist in keiner einfachen Situation. Er kam in die Enge. Er wusste nicht mehr weiter. Die Frage ist, wie verhalten wir uns, wenn wir in schwierige Situationen kommen? Wo gibt es Tiefpunkte in deinem Leben? Wo bist du vielleicht gerade jetzt im Moment an einem Punkt, wo du sagst, ich weiß eigentlich nicht mehr weiter? Wie verhält man sich in solch schwierigen Situationen? Wenn wir zurückschauen und unser eigenes Leben betrachten, dann stellen wir fest, dass es oft, wenn es schwierig wird, dass wir Dinge tun, die wir später bereuen. Wir verrennen uns. Wir sagen Dinge, die wir später bereuen. Wir manövrieren uns irgendwie ins Abseits und sind dann nicht mehr glaubwürdig. Verstricken uns in Lügen, in falschem Verhalten. In schwierige Situationen kommen wir, wenn Gott das zulässt. Wenn wir Christen werden, stellen wir fest, es ist nicht immer alles einfach, super und perfekt. Viele Probleme beginnen erst dann, wenn wir Christen werden. Warum ist das so? Weil dann ein geistlicher Kampf beginnt. Der Gegenspieler tritt dann auf, weil er ja nicht will, dass die Menschen Gott kennenlernen, eine Beziehung zu Gott haben. Dass sie plötzlich den Sohn Gottes, Jesus, anrufen. Probleme können aber auch entstehen, wenn wir selber falsche Entscheidungen treffen. David hatte Krieg mit seinem Schwiegervater und er flüchtete dann ins Ausland zu den Philistern. Ich sagte das eben schon. 16 Monate mit 600 Männern, die verbitterten Herzens sind. Also super Klima, wenn man sich das überlegt. Mit Menschen unterwegs zu sein, die nicht so gut drauf sind. Das ist schwierig, die anderen und sich selbst dann aufzubauen. David flüchtete zu König Achis von Gat und war sogar in Gefahr, mit dem Philisterkönig in den Krieg zu gehen oder zu ziehen gegen sein eigenes Volk. Gott sei Dank hat er das nicht getan. Weil die Fürsten der Philister, die haben gesagt, ja, das war doch so. Das ist doch David, von dem es heißt, Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10.000. Nee, den schick mal lieber wieder zurück. Und David kommt mit seinen Kriegern zurück nach Ziklag. Und als er nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter eingefallen. Liebe Grüße. Waren die Amalekiter eingefallen in Ziklag und haben alles verbrannt. Frauen und Kinder entführt. Und dies war der Tiefpunkt im Leben von David. Was soll ich tun? Wie reagiere ich? Das Ziel und das Erlebnis von David ist, dass er wieder in weiten Raum kam. Bibelkenner kennen diesen Vers, den Vers 20 in dem Psalm 18. Da heißt es, und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Aber vorher musste David in sich gehen. Er musste sich dieser schwierigen Situation stellen. Und schauen wir uns das mal in der nächsten Folie an. Ziklag, das war im fremden Land, im Feindesland. David lebte in der Fremde. Er lebte geografisch in der Fremde, nicht im Land Israel, sondern bei den Feinden. Dein Ziklag, kennst du das mit dem Aufenthalt im Feindesland? Ich möchte uns einladen, da mal kurz drüber nachzudenken. Wo gibt es vielleicht bei mir, bei dir Situationen, wo gibt es diese Situation, wo ich so an der Grenze war oder wo ich in der Fremde war, wo ich Grenzübertritte gemacht habe mit meinen Gedanken, mit meinen Taten? Wo war ich im Feindesland? Geistlich gesehen, gibt es in meiner Beziehung mit Gott diese Möglichkeit ja auch, wie in die Fremde zu gehen, in Feindesland umzusiedeln. Auf der rechten Seite habe ich das beschrieben, was ich im Land, wo ich hingehöre, tun soll. Mein Bestimmungsort in der Beziehung mit Gott und Menschen, wo meine Berufung und mein Auftrag ist, wo es gilt, Konflikte zu lösen und sicherlich dann nicht mit der Option zu liebäugeln, zu fliehen, zu flüchten. Gottes Gebote halten, Ausdauer üben, bleiben, dranbleiben. Wir kommen zur linken Seite der Folie. Flucht und Leben in der Fremde. Der David war in der Situation, wo er einfach Entspannung gesucht hat, menschlich total nachzuvollziehen. Er ist ein Leben mit Kompromissen eingegangen, mit Lügen. Er hat vertuscht. Und er war ja in der Gefahr, gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Es wäre jetzt interessant, wenn bei euch so an eurem Platz eine Sprechblase nach oben steigen würde. Und da stehe dann da bin ich in der Fremde. Da mache ich Kompromisse. Da habe ich gelogen. Aber Gott sei Dank passiert das ja nicht. Du weißt das am besten selbst. Ich weiß es auch. In der und der Phase meines Lebens, da bin ich in der Fremde. Da und da habe ich Kompromisse gemacht. Und ich wusste genau, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für mich, dieses Leben in der Fremde. David war geografisch in der Fremde, aber er war auch in seiner Beziehung mit Gott in der Fremde. Am Tiefpunkt seines Lebens. Und wir lesen das in 1. Samuel 30, 1 bis 4. Ich will das vorlesen. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklach kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklach eingefallen. Und sie hatten Ziklach geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen und Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnte. In der Anmerkung heißt es wörtlich eigentlich, bis keine Kraft zu weinen mehr in ihnen war. Das macht so die Tragweite dieser Situation deutlich. Bis keine Kraft zum Weinen mehr in ihnen war. Das ist der absolute Tiefpunkt. Wenn du nicht mehr magst, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du nicht mehr weiter weißt. Für den Kriegskönig David wäre jetzt dran, Pferdesattel, Messer schärfen, Spieße holen und ab die Post. Was machen wir in solchen Situationen, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen? Wenn wir völlig fertig sind, kaputt sind, was machen wir dann? Wir gehen nicht in uns, sondern wir schauen um uns. Das sind entscheidende Momente jetzt im Leben eines Christen, was ich jetzt tue. Wie reagiere ich? 600 Leute sind da, die wollen dich steinigen. Die wollen dich fertig machen. David selber hat auch seine Frauen verloren. Ich lese ab Vers 5 weiter. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt. Ahinoam, die Israelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis. Das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und was tut David jetzt? David hat sicherlich vieles in seinem Leben falsch gemacht. In der Familie, wenn man sich die Familiengeschichte anschaut, wie er sich seinen Kindern gegenüber verhalten hat, da ist sicherlich einiges nicht so toll gelaufen. Aber in den entscheidenden Momenten hat er sich richtig verhalten. Er wusste, an wen er sich dann wenden musste. In den entscheidenden Momenten hat er in sein Herz geschaut und ist wieder umgekehrt. Im Text heißt es jetzt weiter, aber. Das Aber ist der Wendepunkt. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In Psalm 18 heißt es, als mir Angst war, rief ich den Herrn an. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was heißt das? In keinem Kommentar liest man das, was das bedeutet. Wie David sich stärkte. Aber wir können davon ausgehen, dass David sich zurück zu Gott bewegt hat. David betet. David schreit. Er kommt zurück zu Gott. Ziklach war dieser Ort der Fremde. Ziklag war ein Ort der Kompromisse. Ziklag war dieser Ort der Fremde. Aber es war auch der Ort der Umkehr. David ist zurückgekehrt. Er hat sich Gott wieder zugewendet. Zurück zu Gott gehen hat immer mit Gebet zu tun. Das ist immer der erste Schritt, die erste Entscheidung. Ich kehre zu Gott zurück. Der Resilienzforscher Georg Pieper hat das Verhalten von Menschen in existenziellen Krisen erforscht, zum Beispiel das von Bergleuten, die viele Tage verschüttet waren. Gerade Gebet und religiöse Rituale hätten Menschen in höchst belastbaren Ausnahmesituationen innerlich stabil gemacht. Wenn ich in entscheidenden Momenten mit meiner Last, mit meiner Not zu Gott komme, dann kann Entlastung entstehen, dann kann Entspannung geschehen. David ist wieder zurückgekommen in die Beziehung mit Gott. Er hat den Zufluchtsort gefunden. Wir werden nachher dieses Lied singen. Du bist mein Zufluchtsort. David ist zurückgekehrt zu Gott. Und ein Wesenszug von Gott ist, dass er David wieder eine Chance gab. Klammer auch dir und mir gibt er diese Chance, Klammer zu. Ich darf zu ihm zurückkommen. Ich finde das wunderbar. Und dann sagt David ja in den Versen 2 und 3, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. Vielleicht denkst du mal kurz darüber nach, mit welchen Worten würdest du die Hilfe, Rettung von Gott an einem Tiefpunkt in deinem Leben beschreiben? Welches Prädikat würdest du Gott für diese Hilfe geben? Held? Ratgeber, weiser Führer, einfühlsamer Seelsorger. David beschreibt diese Bedrängnis, die er hatte. Er schreibt in Vers 17, er, der Herr, griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie bedrohten mich am Tag meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Der Herr kam zurück. Er richtet sich auf Gott aus. David bezeugt, der Herr wurde mir meine Stütze. Und in Vers 20 schreibt David, und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Wo lebst du wie in der Fremde? Wo rauben Kompromisse dir die Lebensfreude? Der Weg zu Gott, zurück zu Gott, zu Jesus ist da. Gott möchte, dass wir, dass du und ich in die Weite schauen. Gott möchte, dass wir aus der Enge herauskommen, dass wir uns ihm wieder zuwenden, dass wir diese Weite wieder haben. Glaubst du, dass Gott dich ins Weite führen will? Das Leben im Rückspiegel, erstens am Tiefpunkt, zweitens eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung. Es fasziniert mich, dass David seinen Rückblick mit einer Liebeserklärung beginnt. David hatte kein Interesse daran, chronologisch die Reihe nach Details aus seinem Leben wiederzugeben. Gleich am Anfang bekennt er sich zu seiner großen Liebe. Nicht seine Liebe zu Bathseba, die er seinem Offizier Uriah ausgespannt hatte und deshalb mit Gott und Menschen große Probleme bekam. Er berichtet auch nicht von der Männerfreundschaft mit Jonathan, die nach biblischem Bericht tiefer ging als Frauenliebe, ohne deshalb auf sexuelle Irrwege zu geraten. David stellt an den Anfang seiner Liebe zu Gott: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. David hat eine persönliche, ja, intime Beziehung zu Gott, die die Grundmelodie seines Lebens bestimmt. Und das heißt Glauben, eine intime Beziehung zu Gott zu haben, dem Vater und Jesus, seinem Sohn. Gott interessiert nicht zuerst, was ich tue. Gott interessiert, ob ich ihn lieb habe. Jesus, der Sohn Gottes, fragte Petrus in einer schwierigen Situation nicht nach den Leistungen, sondern: Hast du mich lieb? Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, wie ein Liebespaar auf der Bank. Aber Jesus meint es nicht gefühlig, sondern ernsthaft. Petrus, hast du mich lieb? Die Liebe zu Jesus ist der Schlüssel, der Zugang zu Gott. Einige Bibelstellen möchte ich nachschieben. Johannes sagt: Wir lieben. In einer anderen Übersetzung ist es die Aufforderung: Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und: Denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Also die Liebe zeigt sich auch darin, wie ich mit den Geboten Gottes umgehe. Paulus sagt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist ein ganz schwieriger Vers, gerade wenn man in Leid drin ist, das irgendwie auch dann so zu bejahen und anzunehmen. Deborah singt im Alten Testament: Aber die, die ihn lieben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Im Grunde genommen ist unsere Liebe zu Gott Antwort auf seine Liebe zu uns. Johannes sagt: Gott hat uns zuerst geliebt. Diesen Vers 2 in Psalm 18 übersetzt Luther so: Herzlich lieb habe ich dich, Herr. Herzlich lieb habe ich dich, Herr. Warum liebt er ihn? Was bedeutet ihm Gott? Das Geheimnis des Liebens besteht im Empfangen. Man gibt Liebe, indem man sich zuerst lieben lässt. David hat diese Liebe Gottes erfahren. Und sie wuchs in ihm zu einer überwältigenden Gewissheit. Jemand erzählte mal, dass er in einem Juwelierladen stand. Neben ihm zwei Herren, die sich angeregt über die verschiedenen Steine unterhalten. Und dabei achtete er mehr auf das, was sie sagen, als auf den eigenen Kauf und folgte dem Finger des Älteren, der den anderen auf eine unscheinbare Kostbarkeit aufmerksam machte. Ich konnte nichts Besonderes daran entdecken. Der Angeredete ebenso wenig. An dem ist doch gar nichts, hörte ich ihn sagen. Aber dann nimmt der Mann das Schmuckstück auf, hält es einen Augenblick in der geschlossenen Hand. Und als er sie öffnet, leuchtet der Stein in den Farben des Regenbogens. Vor Verwunderung trat auch ich näher. Wie ist das möglich? Das ist ein Opal. Einer von den sogenannten sympathischen Steinen. Er braucht die Berührung einer warmen Hand, um Glanz zu zeigen. Von der Liebe Gottes angerührt, entfaltet auch das glanzloseste Christenleben Schönheit, die den Herrn lobt und für die Gemeinde einen unveränderlichen Wert besitzt. So war sich David dessen gewiss: Ich bin geliebt und ich darf wieder lieben. Beides gehört zusammen. Der Herr ist meine Stärke. Hast du das schon erfahren? Dass er dich aus Schwachheit herausgeholt hat, dir neue Kraft gegeben hat. Manchmal sieht diese neue Kraft auch so aus, dass man einfach anders reagieren kann. Anders reagieren, das wünscht man sich manchmal in bestimmten Situationen. Axel Kühner erzählt von einem Christen, der in einem Dorf lebte, in dem man allerhand Schabernack trieb. Man wollte den Frommen ärgern und ihn auf die Probe stellen. Eines Tages trieben die Dorfjungen es besonders arg. Jemand kam auf die Idee, da können wir doch dem Sepp das Dach abdecken. Mal sehen, wie fröhlich er bleibt, wenn er morgens aufwacht und sein Dach ist fort. Gesagt, getan. In aller Vorsicht deckten sie über Nacht das Dach ab, blieben aber doch nicht ganz unbemerkt. Der Sepp hat es mitgekriegt. Er überlegte, was soll ich jetzt tun? Schimpfen? Die Polizei rufen? Alle verhaften lassen? Nein, er entschied sich anders. Als das Unternehmen beendet war und die jungen Leute sich verziehen wollten, stand er plötzlich in der Tür und sagte zu ihnen: Ach, ihr habt die ganze Nacht so schwer gearbeitet. Jetzt braucht ihr aber erstmal ein ordentliches Frühstück. Kommt herein, ich habe alles gerichtet. Selbstverständlich haben die Burschen nach dem ausgiebigen Frühstück die Dachziegel wieder eingedeckt. So war das Dach wieder heil. Die Beziehung war nicht durch Hass oder Rache vergiftet und mancher der jungen Leute kam durch das Verhalten des Sepp zum Glauben an Jesus Christus. Aber wir merken, das können wir nicht aus uns heraus. Der Sepp hat sich leiten lassen vom Geist Gottes und er gab diese Kraft, anders zu reagieren. Der Herr gibt nicht nur Kraft, sondern er ist diese Kraft ja auch in Person. Er ist die Kraftquelle. Der Herr meine Stärke. Der Herr mein Fels. Er gibt festen Boden unter den Füßen. Da mag alles rings um uns wanken. Auf diesem Felsen kannst du sicher stehen. Eines der schönsten Bauwerke in Venedig ist der Campanile. Der berühmte Glockenturm auf dem Markusplatz. Man hatte Sorge, dass er eines Tages einstürzen würde und darum prüfte man das Mauerwerk. Die Fachleute kamen zum Ergebnis, das Mauerwerk ist festgefügt, sicher und verlässlich. Wie überrascht war man, als eines Tages der schöne Turm zusammenstürzte. Das war wohl im Jahr 1911 der Fall. Seine Trümmer übersäten den ganzen Markusplatz. Man untersuchte und diese neuen Untersuchungen ergaben, das Mauerwerk war wohl fest und solide gefügt. Aber das Mauerwerk allein entscheidet nicht. Entscheidend ist das Fundament. Wenn das Fundament nicht tragfähig ist, dann kann auch das ganze Bauwerk keinen Bestand haben. Das hat man geändert und später wurde dieser Turm wieder aufgebaut. Das Fundament ist entscheidend. Jesus bietet uns dieses feste, gute Fundament für unser Leben. Seine Worte, seine Verheißungen können uns tragen. Es sind Worte, die mit Leben gefüllt sind, die er mit seinem Leiden und Sterben bewiesen hat und mit seinem Blut unterschrieben. Sein Wort ist mit Leben gefüllt. Sein Wort hat Bestand. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen und die werden kommen, darauf kannst du dich verlassen. Und an unserem Lebenshaus rütteln, dann können wir feststehen. Und dieser Vers, den kennen wir sicherlich alle aus 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Diese Liebeserklärung von David. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. 9-mal kommt das Wörtchen mein vor. Das sagt unheimlich viel aus über die Beziehung, die David zu seinem Gott hatte. Meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, mein Schild, Horn meines Heils, meine Festung. Und die Beziehung zum Herrn, was der Herr für ihn ist, wird in 8 Metaphern ausgesprochen. Meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Hort, mein Schild, Horn meines Heils, meine Festung. Ich liebe dich. Wann habe ich Gott, wann habe ich das Jesus zum letzten Mal gesagt? Gott hört das gerne. Jesus hört das gerne, wenn ich ihm diese Liebeserklärung mache. Er wartet darauf. Er sehnt sich danach. Wer ist Jesus für dich, für mich? Das Leben im Rückspiegel, erstens am Tiefpunkt, zweitens eine Liebeserklärung, drittens der Sprung. Jemand sagte einmal, der Teufel lässt sich seinen Vorgarten nicht ungestraft zertrampeln. Ich sage es nochmal. Der Teufel lässt sich seinen Vorgarten nicht ungestraft zertrampeln. Er versucht mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Wie tut er das? Satan versucht durch Wälle und Mauern mein und dein Leben zu erschweren. Und er möchte uns verzweifeln lassen, dass wir Gott den Laufpass geben. Als Zeuge, darüber musst du dir im Klaren sein, kämpfst du in Feindesland. Verkündigung heißt Eroberung von feindlichem Land. Aber ich darf wissen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Eines der gigantischsten Werke, sprich Mauern, ist die chinesische Mauer. Sie wurde in den vergangenen Jahren mit modernen Geräten neu vermessen. Vorläufiges Ergebnis, die Mauer ist 8.851 Kilometer lang. Das sind ca. 2.500 Kilometer mehr, als man bisher angenommen hatte. Es ist das größte Bauwerk der Erde, das mit seiner gigantischen Ausmaßen jeden Besucher beeindruckt. Mitten in der Landschaft türmt sich ein praktisch unüberwindbares Hindernis auf. Und unser Herr sagt in Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Die Frage an dich, schlängelt sich auch eine riesige Mauer quer durch dein Leben? Bauen sich Probleme vor dir auf, die du nicht überwinden kannst? Geht es scheinbar nicht mehr weiter? Musst du vor der Übermacht der Schwierigkeiten kapitulieren? Nein. Wenn du durch Jesus Christus zu Gott eine persönliche Beziehung hast, brauchst du nicht resignieren oder weglaufen. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe und Macht darfst du mutig weitergehen und Probleme meistern. Spurgeon sagt, mit Gott ist eine Unmöglichkeit. Muss man mal drüber nachdenken. Weil David um die Macht des Gebets weiß, kann er sogar sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es ist toll, wenn man über Mauern und Hindernisse springen kann. Aber manchmal scheut ein Pferd oder auch der Reiter, nämlich wir selber. Mauern unseres Lebens tragen verschiedene Namen. Ich will mal einige kurz nennen. Sie können uns in Angst und Schrecken versetzen. Aber wir müssen vor Mauern nicht davonlaufen, sondern dürfen sie mit Gottes Hilfe immer wieder überwinden. Über manche Hürden müssen wir auch täglich springen. Unser Leben gleicht einem Hindernisrennen. Da ist die Mauer der Menschenfurcht. Saul war auf David neidisch und wollte ihn töten. Darum war David auch jahrelang auf der Flucht, bevor er König wurde. Saul hatte Angst vor David und David hatte Angst vor Saul. Aber weil David vor Gott kniete, konnte er vor Menschen stehen und vor Saul bestehen. Gott bewahrte ihn auf der jahrelangen Verfolgungs- und Verleumdungsjagd. Gottes Liebe zu uns stärkt uns das innere Rückgrat und Selbstvertrauen. Weil er uns liebt und annimmt, können wir auch andere und uns selbst annehmen und lieben. Die Mauer der Zukunftsangst. Es gibt eine Menge von Verlustängsten. Manche Menschen haben Menschen in Beziehungskrisen verloren. Der Arbeitsplatz ist verloren gegangen. Das nagt am Selbstwertgefühl. Die Zukunft ist ganz ungewiss. Da ist eine schlimme Krankheitsdiagnose und die Hoffnung auf Heilung ist völlig ungewiss. Es gibt viele Gründe, Angst zu haben. Das beste Mittel gegen Angst ist Vertrauen. Gott immer wieder neu das Vertrauen auszusprechen, dass das nicht einfach ist. Wenn du in so einer verzweifelten Situation bist, ist völlig klar. Das ist eine Herausforderung. Gott sagt dir und mir zu, ich habe nicht Gedanken des Leides über dich, sondern ich will dir Hoffnung und Zukunft geben. Gott hat Gedanken des Friedens, Jeremia 29, Vers 11. Und in 1. Korinther 15, 57 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da ist die Mauer der Bitterkeit. Jemand ist durch einen anderen tief verletzt worden. Vergebung fällt schwer. Die Bitterkeit grummelt in mir. Wir haben das Recht, andere mit ihrem Unrecht zu konfrontieren. Wir müssen nicht alles runterschlucken als Christen. Der rechte Umgang allerdings, damit muss gelernt sein. Es ist ganz wichtig, zum Punkt der Vergebung zu kommen. Solange wir nicht vergeben können, regieren Groll, Hass und Bitterkeit in unserem Herzen. Ohne Vergebung werden wir unsere Vergangenheit nicht bewältigen. Vergebung ist das, was ich machen kann. Versöhnung, da gehört der andere dazu. Aber was ich tun kann, ist vergeben. Wir müssen nicht Ankläger noch Richter spielen. Diese Rollen sind vergeben. Ankläger ist der Teufel, Richter ist Gott. Und Gott hat sich freiwillig mit der Schuld belastet, mit der wir uns gegenseitig belasten. In Jesaja 53 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Es gibt manche Umstände, die uns Schmerzen bereiten und das Leben bitter machen. Wir dürfen und müssen unsere Schmerzen eingestehen und bekennen. Unser Leben wird immer Schmerzen haben. Ein Segen im Segen Gottes, ein Leben im Segen Gottes schließt nicht Schmerzen aus, sondern ein. Lawrence Grapp beschreibt in seinem Buch Von innen nach außen, dass die Ströme lebendigen Wassers, die Jesus dem Glaubenden verheißt, oft parallel laufen zu den Schmerzen in unserem Leben. Jesus hat nicht verheißen, dass keine menschlichen Beziehungen zerbrechen oder wir nicht enttäuscht werden von anderen
und uns selber. Aber Jesus hat verheißen, dass wir mitten im Schmerz seine Nähe und seine Hilfe erfahren werden. Die Mauer der Erschöpfung. Es gibt durch Dauerstress oder durch Depression Situationen, wo uns einfach die Luft ausgeht. Die Lust zum Leben schwinden will. Wir brauchen manchmal den Mut, Leistungsgrenzen einzugestehen. Dann muss das Lebenstempo entschleunigt werden. Man muss sich eine Auszeit gönnen, um wieder neue Kraft zu schöpfen. Manchmal ist auch eine Generalinspektion, eine Generalüberholung dran. Manche Mauern müssen täglich neu übersprungen werden. Welche Hilfen gibt denn Gott, Mauern zu überspringen? In unserem Psalm heißt es, in Vers 33, er ist es, der mir Kraft zum Kämpfen gibt und einen geraden, gut gebahnten Weg. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung machte mich groß. Und in 2. Samuel 22 lesen wir, du gabst mir den Schild deines Heils und dein Zuspruch. Und dann in der Fußnote heißt es, deine Antworten oder dein Erhören. Das heißt, hier war Gebet und der Herr hat entsprechend geantwortet. Machte mich groß. Und dann wieder zurück zu Psalm 18, Vers 37. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Mauern überspringen. Welche Hilfen gibt mir Gott? Beim Mauern überspringen, beim Kämpfen brauche ich die geistliche Waffenrüstung. Wir kennen die alle. Epheser 6. Diese Waffenrüstung gehört zur Standardausrüstung eines Christen. Und ich kann nur warnen davor, diese Waffenrüstung abzulegen. Sie sollte mein ständiger Begleiter sein. Zweitens, ich brauche das Gebet. Gott lehrt mich beten und vertrauen. Das Gebet ist so wichtig für mein Christenleben. Ich darf zu meinem Herrn auch mit Zweifeln kommen. Ich darf an den Mann erinnern, der diese Zweifel ganz deutlich ausgesprochen hat. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Jesus hat ihm keine Vorwürfe gemacht, weil er diese Zweifel hatte. Ich darf diese Zweifel äußern. Jedes Gebet ist ein Vertrauensbeweis. Von David lesen wir auch in dieser Situation in Ziklach, als er den Herrn gesucht hatte, sich gestärkt hat. Der Herr hat gesagt, jage ihm nach. Und er jagte nach und befreite alle Frauen und Kinder. Es ist das Ziel des Gegenspielers, dass ich nicht mehr das Gebet suche, mit der Not allein bleibe und an ihr zugrunde gehe. Aber Gott will, dass du lebst. Deswegen suche einfach ihn im Gebet. Wer auf den Herrn vertraut, der. Wir kennen diesen Vers in Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott gibt Standfestigkeit und Stehvermögen. Wenn ich mich an sein Wort halte, habe ich Halt, ja, die rechte Haltung. Und was auch unheimlich hilfreich ist, klammere dich an Gottes Verheißung. Du hast das in deinem Wort gesagt, dass das so ist. Und da, ich sage das jetzt mal so, da nagel ich dich drauf fest. Gott gibt Geborgenheit. Als Kind Gottes kann mich nichts mehr aus seiner Hand reißen. In Johannes heißt es, im Johannesevangelium, Jesus spricht, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und jetzt kommt es, sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine unheimliche Verheißung. Ich brauche keine Angst zu haben. Zum Schluss nochmal, welche Mauer macht dir in deinem Leben am meisten zu schaffen? Ich habe einige genannt, vielleicht hast du auch eine ganz andere Mauer noch. Wie kannst du mit Jesu Hilfe das überwinden? Welcher Christ kann dir vielleicht dabei helfen? Deswegen bieten wir auch nach dem Gottesdienst dieses Fürbittegebet an. Wenn du sagst, ich möchte da gerne Hilfe haben, dann kannst du uns gerne ansprechen. Dann beten wir mit dir. Welcher Christ kann dir dabei helfen? Ja, und zum Schluss dann dieser Vers. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Ich denke mal, den sagen wir nochmal gemeinsam. Diesen Vers, diesen Zuspruch. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Amen.